Es ist heute ja immer mehr so, dass Leute für zum Beispiel Bewerbungen oder Werbetexte oder solche Dinge sich der künstlichen Intelligenz bedienen, die immer mehr angeboten wird. Und da lässt man dann einen Computer, der Informationen von überall her sammelt, lässt man so einen Text entwerfen, der der Aufgabe entspricht, den man ihm eben gibt. Und ich habe versucht, etwas solches zu tun und habe so einem künstlichen Intelligenzprogramm eine Stellenausschreibung befohlen, eine Stellenausschreibung für einen christlichen Missionar. Und da findet man dann wohl das, was die meisten Leute sich darunter vorstellen, wie man wirbt, um einen Missionar zu finden. Und die Ausschreibung, die sollte eben für potenzielle Bewerber möglichst attraktiv und motivierend sein. Ich möchte euch nicht das ganze Resultat zumuten, das da herauskam. Es ist einigermaßen erstaunlich, aber ungefähr so, wie ich erwartet habe. Aber hier nur ein Ausschnitt aus dieser fiktiven Stellenausschreibung. Wir sind eine global agierende christliche Organisation, die sich der Förderung internationaler Beziehungen und der Verbreitung des Evangeliums verschrieben hat. Unsere Mission ist es, Brücken zwischen Kulturen zu bauen und den Dialog über christliche Werte zu fördern. Das ist mal die Selbstvorstellung dieser Organisation. Und jetzt, wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem internationalen Umfeld mit zahlreichen Benefits. Ein wettbewerbsfähiges Gehaltspaket mit zusätzlichen Leistungen. Regelmäßige Weiterbildungsprogramme zur persönlichen und beruflichen Entwicklung. Zugang zu einem globalen Netzwerk von Fachleuten und Experten. Reisegelegenheiten. Gelegenheit, verschiedene Länder und Kulturen kennenzulernen. Und dann eine langfristige Karriereperspektive mit Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb unserer Organisation. Ja, auch der Herr Jesus hat seinen Missionaren sozusagen eine Stellenbeschreibung gegeben. Sie klingt aber ganz anders. Hören wir einmal darauf, wie der Herr seine Gesandten vorbereitet auf die Karriereperspektive, die er ihnen gibt. Aus Matthäus 10, Vers 16 bis 23 ist das. Hier fahren wir weiter im Matthäus-Evangelium. Matthäus 10, Vers 16 bis 23. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch an Gerichte überliefern und in ihren Synagogen euch geißeln, und auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen, ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind, und Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie werden sie zu Tode bringen, und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Himmlischer Vater, wir bitten dich nun, dass du unsere Ohren öffnest, unserem Herzen Verständnis gibst von deinem Wort und dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Natürlich müssen wir zuerst darauf sehen, wer es ist, der diese Missionare hier sendet, wer sie in den Dienst nimmt. Es lohnt sich hier, ganz genau auf die Wahl der Worte zu achten, mit denen der Herr hier seine Jünger anspricht. Wir überlassen solche und ähnliche Worte viel zu oft, überlesen wir sie oder wir sehen sie als bloße Formeln an, vielleicht auch am Anfang der Briefe, und wir springen dann oft direkt zu schnell zu dem Inhalt der Botschaft. Lasst uns genau hinschauen, wie der Herr beginnt. Er sagt, siehe, ich sende euch. Er beginnt mit dem Wort siehe. Und das ist nun nicht einfach eine Redewendung in der Bibel, wenn da gesagt wird, siehe, sondern das wird immer gebraucht, um jetzt die besondere Aufmerksamkeit der Hörenden zu fordern. Siehe bedeutet immer Achtung, aufgepasst. Was ich jetzt sage, das ist ganz wichtig. Was ist denn das Wichtige hier bei dem, was der Herr nun sagt? Es ist vor allem das nächste, das zweite Wort. Es ist ein Wort, das man im Griechischen, wenn man einen solchen Satz sagt, normalerweise gar nicht braucht. Wenn man sagt, dass man etwas tut oder etwas tun will, es ist das Wort Ich vor dem Verb, vor dem Tätigkeitswort, wenn der Herr sagt, ich sende euch. Die Person, das Ich, das ist im Griechischen schon in der Form des Verbs enthalten. Hier ist das Wort Apostello, das Wort für Aussenden, da ist das Ich enthalten. Das braucht man nicht zu sagen und das tut man normalerweise nicht, dass man wie bei uns im Deutschen ein Ich vorne hinstellt. Und wenn Jesus nun das Ich doch zusätzlich nennt, dann ist das eine Art Verdoppelung und eine ganz starke Betonung des jenigen, der spricht, also nach dem Siehe, aufgepasst, achtet darauf, ich bin es, der euch sendet. Ich. Und Jesus sagt das, wenn er diese Formulierung gebraucht. Ego apostello. Ich selbst sende euch. Und der Herr gebraucht diese Form oft, vor allem in seinen Ich-Bin-Worten. Und dort hat es eben genau die gleiche Bedeutung. Da stellt er auch immer das Ich vorne hin, um das zu betonen. Wenn er zum Beispiel sagt in Johannes 10, ich bin der gute Hirte, dann betont er das, ich bin es. Und er unterscheidet sich selbst da von den schlechten Hirten, die er vorher genannt hat, und sagt, im Gegensatz zu diesen bin ich es. Ich bin der gute Hirte. Und er identifiziert sich hier mit diesen Ich-Bin-Worten, was im Griechischen Ego, Eimi heißt, identifiziert er sich mit Gott, dem großen Ich bin. Diese Worte werden auch gebraucht schon im Alten Testament in der Übersetzung, der griechischen Übersetzung des Ich Bin, wenn Gott sagt, ich bin der, ich bin. Und wenn er betont, dass er es ist, er allein, der die Apostel sendet, erinnert uns das eben auch an den Missionsauftrag, den er dann am Ende des Matthäus-Evangeliums wieder ausspricht, 28, Vers 19, wo Jesus über sich selbst sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Wenn ich euch sende, seid euch das bewusst. Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht jetzt hin. Und bei allem, was die Gesandten dann tun, was ihnen begegnet und was ihnen auch versprochen ist, da können sie und sollen sie auch daran denken, es ist der Herr, der Allmächtige, ich bin der gute Hirte, der alles in seiner Hand hält, der sie für diese Sache berufen hat und sie in eben diese Situationen hineinsendet und hineinstellt. Vergiss das nicht. Vergiss das nicht. Es ist der Herr, Christus, der sein Leben für seine Schafe hingegeben hat, der diese Schafe mitten unter die Wölfe sendet. Der Christus, der sein Leben für die Schafe hingegeben hat, sendet diese Schafe mitten unter die Wölfe. Er wird auch dafür besorgt sein, dass sie in den Herausforderungen ihres Dienstes, in den Gefahren dieser bösen Welt bestehen. Und mehr als das. Der Apostel Paulus sagt, wir sind mehr als Überwinder durch den, der für uns da ist. Er weiß genau, was er tut und auch, was er ihnen zumuten kann. Erst als er das klargestellt hat, siehe, ich, der ich bin, der gute Hirte, ich bin es, der euch sendet, dann spricht er nun zuerst darüber, nicht was sie jetzt tun sollen gleich, sondern darüber, was sie über sich selbst auch wissen und erkennen müssen. Ihr seid Schafe, wenn er sagt, ich sende euch wie Schafe, mitten unter Wölfen. Ihr seid Schafe, das heißt zuerst, ihr seid gleichen Wesens wie euer Herr. Er ist nicht nur ihr Hirte, sondern er ist auch das Lamm Gottes, ein Schaf. Das Lamm Gottes, im Unterschied zu den Wölfen seid ihr solche, die dem Herrn ähnlich gemacht sind, die ein verändertes Wesen haben. Das ist wichtig zu wissen, wenn man von dem Herrn gesendet wird. Dass man sein Schaf ist, dass man seines Wesens ist, wenn auch noch nicht vollkommen. Wir haben ein verändertes Wesen. Und dann natürlich, wenn er sagt, ihr seid Schafe, sagt er auch, dass sie wehrlose Wesen sind. Sie wären den Gefahren in ihrer Welt hilflos ausgeliefert, wenn sie nicht den guten Hirten hätten. Nur er schützt sie und darum müssen sie sich immer an ihn halten und sich von ihm führen lassen. Das dürfen sie nicht vergessen. Wenn sie den Hirten verlassen, dann sind sie in großer Gefahr, tatsächlich unter den Wölfen. Aber der Hirte überlässt sie auch dann nicht der Gefahr, wenn sie weg von ihm gehen, sondern er geht ihnen nach und er bringt sie zurück zur Herde. Das tut er immer und immer wieder. Und er sendet sie auch nicht allein in die Gefahren dieser Wolfswelt, sondern er geht ihnen voraus. Der Hirte, er führt die Schafe so, indem er ihnen vorausgeht. Nicht wie ein Kuhtreiber, der hinterhergeht mit der Rute, sondern der Hirte geht voraus. Er ist da, wo sie sind, mitten unter den Wölfen. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Niemand, auch nicht sie selbst. Johannes 10, Vers 27. Nachdem der Herr dies den Aposteln so eingeprägt hat, ich, der gute Hirte bin es, der euch Schafe sendet, da sagt er ihnen nun, was sie tatsächlich erwartet. Und das ist eine ziemliche Zumutung, nicht wahr? Es ist noch zu wenig gesagt, was er ihnen da sagt. Und das wäre ein gewaltiger Schock für die Apostel, wenn sie sich auf eine Stellenbeschreibung hin gemeldet hätten, wie wir sie am Anfang gehört haben. Guter Lohn mit zusätzlichen Leistungen, Möglichkeiten der beruflichen Entwicklung, Reisegelegenheiten, verschiedene Länder und Kulturen kennenlernen, Karriereperspektive mit Aufstiegsmöglichkeiten. Jesus lockt nicht mit solchen Angeboten in sein Königreich und in seinen Dienst. Er spielt sozusagen mit offenen Karten. Er bereitet seine Gesandten vor auf die Realität des Schafseins in einer Wolfswelt. Das ist ein krasses Bild, was wir hier gezeigt bekommen, nicht wahr? Schafe mitten unter Wölfen und wie er das dann nachher auch ausführlich beschreibt. Dieses Bild von den Schafen mitten unter den Wölfen, das ist etwas, das die Menschen zu jener Zeit wahrscheinlich besser kannten als wir. Die Landwirtschaft und Tierhaltung war noch viel mehr verbreitet und den Menschen täglich vor Augen. Die konnten sich sehr gut vorstellen, was das heißt, dieses Bild. Uns heute fällt das vielleicht etwas schwerer, auch solche Zusammenhänge in unserem geistlichen Leben zu sehen. Wir Schafe heutzutage, wir leben oft relativ friedlich mit den Wölfen dieser Welt zusammen, nicht wahr? Wir arrangieren uns mit der Kultur und den Gepflogenheiten dieser Welt und geben uns vielleicht manchmal als Schafe im Wolfspelz, um nicht zu sehr aufzufallen, nicht anzustoßen. Es gibt auch Sprichwörter wie mit den Wölfen heulen. Das tun wir manchmal, oder nicht, in dieser Welt, damit wir nicht ausgegrenzt werden. Und wir blöken nicht wie ein Schaf, sondern wir heulen mit den Wölfen. Aber die Realität bleibt eben die Realität. Als Christen in dieser Welt sind wir Schafe unter Wölfen. Beide diese Charaktere dieser Tiere, die sind da. Die sind vielleicht verdeckt da, aber sie sind da. Die Wölfe, das sind alle, die aus ihrer Natur heraus die Natur dieser Welt bestimmen. Die Natur der Wölfe ist, Schafe zu jagen und zu fressen. Das ist das, was sie tun. Zwischen Wölfen und Schafen besteht im Kern eine unüberwindbare Feindschaft. Die ist da. Wir können sie verwischen, abschwächen. Aber sie ist da. Sie ist die Feindschaft zwischen dem Nachkommen der Schlange und dem Nachkommen des Sohnes Gottes. Da ist eine Feindschaft. Jesus sagt, sie werden euch zu vernichten suchen. Es ist eine Tatsache. Sie werden versuchen, euch auf alle möglichen Arten aufzuhalten, euren Dienst zu tun. Sie werden euch an Gerichte überliefern. In ihren Synagogen werden sie euch geißeln, schlagen. Sie werden euch vor Statthalter und Könige führen. Und das ist eingetroffen. In der Apostelgeschichte lesen wir lauter solche Dinge. Oder die Apostel wurden vor den Hohen Rat geführt, mehrmals. Sie wurden geschlagen, sie wurden gesteinigt, sie wurden gefangen genommen. Nicht nur von den Juden, auch dann später von den Heiden. Aber es ist auch in allen Jahrhunderten überall auf der Welt den Christen so widerfahren. Oder nicht? Das vergessen wir manchmal, wenn wir hier so friedlich in unserem Land leben können, öffentlich anbeten können. Das ist so nicht selbstverständlich. Überall auf der Welt werden unsere Geschwister so behandelt, wie der Herr es hier beschrieben hat, von den Wölfen dieser Welt. Christen werden und wurden verfolgt, nur weil sie Schafe des guten Hirten sind. Das ist der Grund hinter allen anderen Gründen an der Oberfläche. Weil sie Schafe des guten Hirten sind. Geschlagen, in Gefängnisse geworfen, getötet, oft nachdem sie mit falschen oder fadenscheinigen Anklagen an den Pranger gestellt werden. Geschwister gegen Geschwister, Eltern gegen Kinder, Kinder gegen Eltern. Der Hass und die Feindschaft der Wölfe scheint grenzenlos. Und bei uns, wie gesagt, nicht so sichtbar, aber das geschieht heute oft unter dem Deckmantel des Gutmenschentums oder unter dem Deckmantel sozialer Gerechtigkeit. Und deshalb ist es nicht so deutlich sichtbar, aber das findet statt. Dennoch sendet der Herr seine Schafe mitten unter die Wölfe oder unter den Wölfen. Die sind schon da. Er sendet sie in den Kampf. Das sieht man hier in diesem Wort, allein sieht man das nicht so deutlich, aber im Rest der Bibel, wenn der Herr über diese Sendung spricht, das Evangelium zu verkünden, hinauszugehen zu den Menschen, da sehen wir das, er sendet uns in einen Kampf, zuerst eben die Apostel. Und das ist ein ganz besonderer Kampf natürlich, der wurde oft auch falsch verstanden. Schafe können ja eigentlich nicht gegen Wölfe kämpfen, oder? Das wird auch nie so gemacht, so viel ich weiß. Nicht im herkömmlichen Sinn. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Es ist auch nicht ein äußerlicher Kampf. Es ist kein politischer Kampf. Das Evangelium wird nicht auf politische Art und Weise unter die Menschen gebracht. Das Königreich Gottes wird verkündigt, nicht auf politische Weise eingerichtet. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, es ist ein geistlicher Kampf und er muss auf geistliche Weise gekämpft werden. Und dies scheint der Herr anzudeuten, wenn er sagt, seid schlau wie die Schlangen und ohne Falschheit wie die Tauben. Seid schlau wie die Schlangen, da müssen wir auch genau hinhören. Er sagt nicht, dass sie das durchtriebene Wesen der Schlangen annehmen sollen, sondern einfach ihre Schlauheit. Schlangen sind schlaue Tiere. Und ich deute diese Schlauheit, die der Herr meint, als die geistliche Weisheit, die Jünger Christi brauchen. Es wird auch später erwähnt, es wird der Heilige Geist erwähnt, oder? Und die Klugheit, die der Heilige Geist gibt, das ist die Klugheit, die mit der Unverfälschtheit der Taube hier ausgedrückt wird und die zusammengeht. Die Taube ist auch ein Bild für den Heiligen Geist. Die Jünger sind nicht dumm. Auch wenn sie als Schafe, die blind auf ihren Hirten vertrauen, der Welt manchmal als naiv erscheinen mögen. Christen sind nicht dumm. Sie sind geistlich schlau, klug, weil sie den Herrn und seine Wege kennen. Da sagt der Sprücheschreiber: Du machst mich weiser als die Alten oder weiser als meine Lehrer. Es ist, weil wir den Herrn und seine Wege kennen, erkennen, mehr und mehr. Das macht uns in diesem Sinn schlau. Und weil wir sein Wort kennen, das schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Diese Schärfe des Schwertes, diese Weisheit des Wortes Gottes. Mit diesem Schwert der geistgewirkten Weisheit sind sie gesandt, für den Herrn zu kämpfen, zu erobern. So wie auch der Apostel Paulus den Kampf für das Evangelium beschreibt. Er schreibt, und das schreibt er eben im Zusammenhang der Verkündigung des Evangeliums, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott, zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Wir könnten hier nochmal einwenden, ja, dass ja Schafe und Taube doch keine kämpfenden Tiere sind. Sie sind doch scheu. Schafe und Tauben sind scheu und sie flüchten, wenn Gefahr droht. Aber ich würde sagen, hier übersteigt die geistliche Realität, übersteigt die Bilder von den Tieren. Auch Jesus, der ja als das Lamm Gottes gezeigt, offenbart wird. Er ist das Lamm Gottes und er ist der fürsorgliche Hirte. Aber er wird uns im Wort Gottes auch als der erobernde König beschrieben, der kämpfend sein Königreich einnimmt. Er ist der König, der siegreich einschreitet in sein Königreich. Er kämpft. Er wird im Alten Testament, in der Prophetie, die auf ihn hingeht, und in der Offenbarung, in der abschließenden Offenbarung des Herrn, wird er als der kämpfende, erobernde König beschrieben. Ja, was ist seine Eroberung? Es ist, dass sein Königreich des Friedens sich ausbreitet. Er sendet auch seine Schafe zur geistlichen Eroberung seines Königreiches. In diesem Sinn sollen sie nicht zurückweichen, wie die scheuen Tiere. Er hat ihnen nicht von der Gefahr der Wölfe erzählt, um sie von ihrer Sendung abzuhalten, sondern vielmehr, um ihnen zu sagen, dass die Macht und die Weisheit dessen, der sie sendet, um so viel größer ist. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat dem Vater wohlgefallen, euch das Königreich zu geben, sagte er, Lukas 12, 32. Wir haben von den Kundschaftern gelesen, die Mose ausgesandt hatte, um zu sehen, was sie in dem verheißenen Land antreffen. Und diese Kundschafter, die sollten nicht, vielleicht um Mutlosigkeit zu verhindern, die Bosheit oder die Gefahren im Land übersehen und verleugnen. Das sollten sie nicht. Es war ganz klar, dass diese Dinge im Land vorhanden sind. Die Kundschafter sollten aber vielmehr darauf schauen, wer sie gesandt hat. Das lesen wir dann als Josua und Kaleb zu ihnen sprechen. Josua und Kaleb anerkannten, dass da große Gefahren lauern. Das haben sie anerkannt. Das Volk ist stark in dem Land, das in dem Land wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks, das sind die Riesen, die haben wir dort gesehen. Und Amalek wohnt im Lande des Südens, und die Hethiter und die Jebusiter und die Ammoniter, Amoriter, die wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter wohnen am Meer, am Ufer des Jordan. Die Wölfe sind überall. Da können wir nichts ausrichten. Und große Angst breitete sich aus unter den anderen Kundschaftern, nicht bei Kaleb und Josua. Sie betonten, was sie eben viel mehr sehen sollten. Lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Und der Herr ist mit uns. Der Herr, ich, siehe, ich sende euch. Fürchtet sie nicht. Der Grund, warum die Schafe, die an sich ja schwächer sind, das Reich der Wölfe nicht nur überleben, sondern auch erobern und einnehmen können, ist die Macht und die Verheißung des Hirtenkönigs. Des Hirtenkönigs. Er hat gesandt, um zu erobern. Weil er der Sendende ist und weil er die Seinen anführt, wird seine Mission gelingen. Und wenn wir 2000 Jahre zurückschauen, dann sehen wir natürlich auch viel Übles in der Christenheit. Aber wir sehen, wie sein Königreich gewachsen ist. Die ganze Welt ist erfüllt mit Schafen, die früher Wölfe waren. Siehe, ich sende euch, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, darum geht hin. Und in Vers 23, da ist nun auch ein Hinweis verborgen. Es ist natürlich nicht das Einzige, das das begründet, was ich jetzt sage, aber da ist auch ein Hinweis, dass diese Sendung und die dazugehörigen Verheißungen nicht nur den Aposteln damals galt, sondern auch uns heute. Diese Sendung des Herrn gilt auch uns. Der Herr sagt seinen Aposteln: Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Die Apostel und ihre Mitarbeiter sind tatsächlich dann teilweise von dort geflohen, wo sie verfolgt wurden. Und sie führten ihre Verkündigung dann weiter an den Orten, wo sie hinflohen. Da haben sie weitergemacht. Sie haben niemals ihren Dienst aufgegeben und liegen gelassen, weil sie verfolgt wurden. Mitten unter Wölfen, mitten unter Verfolgung haben sie ihren Dienst weitergeführt bis zum Ende. Und sie flohen nur vor der äußerlichen Gewalt der Wölfe. Und dann sagt der Herr zu ihnen: Ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende, also das heißt, nicht am Ziel sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Jesus spricht hier nicht von seinem Kommen am Ende dieses Zeitalters. Das könnt ihr anders sehen, wenn ihr wollt. Ich bin überzeugt, er spricht hier nicht von dem Kommen, das wir noch erwarten, sondern er spricht von seinem Kommen zum Gericht über das ungläubige Israel hier im Jahr 70 nach Christus. Und dieses Kommen, da zum Gericht ist die Vorschattung des letzten Gerichts am Ende der Zeitalter. Bis zu diesem Zeitpunkt werden die Apostel das Evangelium in den Städten Israels verkündigen. Dann ist der Abschluss des Dienstes der Apostel gekommen, wenn das Gericht über Jerusalem und den Tempel und so weiter kommt. Und dieser Abschluss markiert den Beginn des Dienstes der Kirche auf dem Grund der Apostel und Propheten. Wir stehen nun auf dem Grund der Apostel und Propheten, auf dem Grund des Wortes Gottes. Die Situation der Kirche wird nicht eigentlich besser. Die Wölfe sind nach wie vor da, nachdem dieses vorläufige Gericht gekommen ist. Aber die Schafe, zu denen wir gehören, die sind auch da. Und die sind mit den gleichen Verheißungen gesendet. Wir leben in der gleichen geistlichen Realität wie die Apostel. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir leben in der gleichen geistlichen Realität wie die Apostel. Nicht die gleichen Umstände, natürlich. Und sie hatten noch einen besonderen Dienst. Aber die Kirche lebt als Schafe unter Wölfen in der gleichen Realität der Apostel. Und der Herr hat diese Worte, die er hier gesagt hat, hat er natürlich zu den Aposteln gesagt. Aber er hat es nicht nur ihnen gesagt, sondern es wurde aufgeschrieben und ist bewahrt bis heute für uns. Das ganze Wort Gottes ist für uns bewahrt, dass wir es auch lesen und dass wir auch diese Dinge verstehen und auch diesen Auftrag sehen als Kirche des Herrn auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Und wir haben auch denselben Hirten, weil er uns in diese Wolfswelt gesandt hat oder sendet, können wir getrost sein und mutig kämpfen. Wir kämpfen mit dem Schwert, den Waffen des Geistes, durch die wir geistliche Festungen der Finsternis zerstören. Und das geschieht natürlich auf ganz verschiedene Weise. Nicht die wenigsten von uns sind Evangelisten, die als solche gesandt sind oder Verkündiger oder so. Aber jeder kämpft mit dem Schwert des Geistes gegen die Festungen der Finsternis. Jeder Gedanke wird unter den Gehorsam Christi gefangen genommen. Wir sprechen das mächtige Wort des Herrn zu den Wölfen dieser Welt. Auch zu uns selbst natürlich zuerst, aber dann zu den Wölfen dieser Welt. Wir ducken uns nicht und warten, bis alles vorbei ist, diese böse Welt. Das haben die Christen oft falsch verstanden. Sie hören diese schlimmen Voraussagen über die Endzeit und sie ducken sich und warten und denken, ja, wir werden dann entrückt, dann ist es vorbei. Das ist nicht die Absicht, warum der Herr uns noch in dieser Welt sein lässt. Wir sollen seine Boten und seine Zeugen sein. Wir haben eine Botschaft für die Wölfe. Wir wollen sie nicht Wölfe sein lassen und so zufrieden sein lassen. Wir haben eine Botschaft für die Wölfe und einige der Wölfe sind tatsächlich Schafe. Wir sehen es noch nicht. Aber einige der Wölfe, die uns umgeben, sind eigentlich Schafe. Sie müssen das rettende Wort des Evangeliums hören und dann werden sie durch den Herrn wirksam berufen, diejenigen, auf die das zutrifft. Da gibt es einige um uns. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt der Herr, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Amen.